Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Das hier ist Ausgabe Nummer 16 unseres Formats Europa erklärt. Ich bin Nele und ich mache hier gerade mein Praktikum beim Europäischen Integrationszentrum Rostock und neben mir sitzt die liebe Sophie.
Ja, hallo, ich bin Sophie.
Das Thema unserer heutigen Folge ist die Jugendstrategie der EU und generell die Frage, was die Europäische Union so macht, um junge Menschen in ihrem Leben zu unterstützen.
Fangen wir einfach mal mit den Basics der Basics an. Grundsätzlich findet man in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union relativ wenig Artikel, die sich explizit mit den Rechten von Kindern und Jugendlichen befassen. Es gibt zum einen den Artikel 24, der beispielsweise die grundlegenden Rechte wie Schutz und auch Meinungsfreiheit von Kindern garantiert. Und zum anderen gibt es dann noch einen Artikel zum Verbot von Kinderarbeit sowie zum Schutz von Jugendlichen am Arbeitsplatz. Also so auf rechtlicher Ebene hat die EU gar nicht so viele Artikel, die direkt Kinder bzw. Jugendliche ansprechen.
Das stimmt wohl. Dazu muss man aber auch sagen, dass Jugendpolitik überwiegend auf der nationalen Ebene festgelegt wird. Daher kann die EU auf diesem Gebiet lediglich eine Art unterstützende Rolle spielen. Das ist ebenfalls rechtlich festgehalten, in diesem Fall allerdings im Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Dort ist zum Beispiel in Artikel 165 folgendes Ziel festgelegt. Die Förderung des Ausbaus des Jugendaustausches und des Austausches sozialpädagogischer Betreuer und verstärkter Beteiligung der Jugendlichen am demokratischen Leben in Europa. Das ist natürlich recht, hochgestochen geschrieben. Also das bedeutet im Endeffekt, wenn Kinder und Jugendliche von der EU profitieren, wenn man jetzt mal diese ganzen Grundrechte und Normen, die wir gerade eben besprochen haben, außer Acht lässt, dann kann die EU eher indirekt über Maßnahmen, die sich eben auf andere Bereiche wie Bildung oder Gesundheit beziehen, einwirken.
Wie beim Thema Gleichstellung hat die EU außerdem im Jahr 2018 eine eigene Jugendstrategie festgelegt, die von 2019 bis 2027 gültig ist. Diese Strategie beinhaltet verschiedenste Prioritäten, Grundsätze oder auch konkrete Maßnahmen, die die jugendpolitische Zusammenarbeit betreffen und an denen sich die EU sowie andere betroffene Akteure orientieren. Drei große Ziele stehen dabei im Vordergrund: das Fördern der Beteiligung junger Menschen am staatsbürgerlichen und demokratischen Leben, das Ermöglichen von Jugendbegegnungen in der gesamten EU und zu guter Letzt soll die Befähigung junger Menschen durch Qualität und Innovation in der Jugendarbeit gefördert werden. Also drei Schwerpunkte, die sogar alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen: Beteiligung, Begegnung und Befähigung von Jugendlichen.
Und um beispielsweise diese Jugendbegegnungen in den EU-Staaten zu fördern, finanziert die EU verschiedene Programme. Ich glaube, mit das bekannteste, was vielleicht manche von euch auch schon mal in Anspruch genommen haben, ist wahrscheinlich Erasmus+. Das ist ein EU-Programm, das derzeitig in dieser Form noch bis 2027, also gar nicht mehr so lange, gültig ist. Und das muss, wenn das Ganze abgelaufen ist, dann komplett neu verhandelt werden. Erasmus richtet sich in erster Linie an Einzelpersonen, welche hauptsächlich über Organisationen, Institutionen, Einrichtungen oder auch Gruppen erreicht werden können. Diese organisieren dann nämlich Aktivitäten wie zum Beispiel Auslandssemester, Praktika im Ausland oder ähnliche Sachen. Was viele vielleicht auch nicht auf dem Schirm haben, ist, dass das Ganze nicht nur für Studierende eine coole Sache ist, sondern eben auch für Azubis oder Jungunternehmer, die die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen und dabei von den Geldern, die von der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden, profitieren können.
Zu Erasmus gehört im Übrigen auch noch eine andere Aktion, die besonders für diejenigen spannend sein könnte, die zwischen dem 1. Juli 2005 und dem 30. Juni 2006 geboren sind. Bei Discover EU kann man sich dann nämlich für eine kostenlose Discover EU Jugendkarte bewerben. Dafür muss man an einem Quiz teilnehmen und wichtig ist auch, dass man eine gültige E-Mail-Adresse hat. Wer auserwählt wird, kann dann zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 30. September 2025 bis zu 30 Tage lang quer durch die EU reisen und kriegt Rabatte auf Transportmittel, Unterbringung oder auch Kulturbesuche. Für jedes EU-Land steht eine bestimmte Anzahl an Tickets zur Verfügung und das ist in Deutschland gar nicht mal so wenig. Also wer zu dem eben genannten Zeitraum geboren ist, versucht doch einfach mal euer Glück und bewerbt euch da.
Also ich kenne persönlich auch ein paar Leute, die das gemacht haben, die sich einmal so ein Interrail-Ticket geholt haben, aber wenn man natürlich diese Kosten erstattet bekommt, beziehungsweise das Ganze gratis zur Verfügung gestellt kriegt, ist das schon echt eine coole Variante, sich einfach halt von eurer Heimatstadt aus in den Zug zu setzen und dann einmal quer durch die EU reisen zu können. Das ist schon, glaube ich, sehr viel wert, um so eine Erfahrung einfach mal mitnehmen zu können. Es gibt aber auch noch viel mehr Angebote für Jugendliche und junge Menschen, die gerne einmal ins Ausland gehen möchten. Die EU fördert neben diesen ganzen Erasmus-Programmen eine Vielzahl an internationalen Freiwilligendiensten. Das ist wirklich eine riesengroße Menge, die jetzt einzeln vorzustellen würde, allerdings den Rahmen von diesem Podcast hier, glaube ich, sehr, sehr sprengen. Deshalb schaut einfach für zusätzliche Informationen bei uns auf der Website vorbei oder bei Social Media. Da findet ihr noch zahlreiche weitere Informationen über Möglichkeiten zu Auslandsaufenthalten. Um jetzt aber doch einmal auf diese Jugendstrategie zurückzukommen, um die es ja vornehmlich gehen soll. In dieser Strategie finden sich auch wirklich sehr konkrete Ziele, nämlich die sogenannten 11 europäischen Jugendziele oder Youth Goals, wie es in Englisch heißt. Für das Festhalten dieser Ziele haben sich in den Jahren 2017 und 2018 zehntausende Jugendliche in der gesamten EU beteiligt und ihre Meinungen und Wünsche in Diskussionsrunden, Projekten, verschiedenen Konferenzen oder auch Online-Umfragen zusammengetragen. Aus diesem ganzen Input wurden dann die 11 Jugendziele geformt und formuliert und in der Jugendstrategie festgehalten. Ich würde euch diese Ziele jetzt einfach mal so ein bisschen kurz und knackig versuchen vorzustellen. Das erste, worum es gehen soll, ist die EU mit der Jugend zusammenzubringen. Also ja, dass einfach die Politik, die die EU macht, eben auch die Jugendlichen und junge Menschen berücksichtigt, die eben, ja, wenn sie auch minderjährig sind zum Beispiel, sich ja nicht einfach zur Wahl aufstellen lassen können oder teilweise eben auch in manchen Ländern bei der EU-Wahl ja gar nicht teilnehmen können. Das zweite große Thema ist Gleichberechtigung aller Geschlechter. Ich glaube, das ist nicht nur ein Jugendthema, sondern ja auch so wie in unserer letzten Podcast-Folge einfach ein sehr großes Thema, wo die EU ja auch eigene Strategien verfolgt. Das dritte Ziel sind inklusive Gesellschaften. Das ist das Ziel, was im jetzigen Zyklus angegangen wird. Das vierte sind Information und konstruktiver Dialog. Das fünfte Ziel ist gemünzt auf psychische Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen, die zum Beispiel eben auch in Zeiten der Corona-Pandemie oder eben auch, gibt es ja ganz viele Studien so zum Einfluss von Social Media auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, über das ja auch immer mehr in der Gesellschaft gesprochen wird und das hat hier eben auch seinen Platz gefunden. Danach folgt Jugend im ländlichen Raum voranbringen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auf einem Dorf aufwachsen, vor allem hier in MV, wo es ja doch eine recht ländliche Struktur gibt. Und ich glaube, da gibt's ja einfach wirklich Not am Mann, dass da mehr Jugendzentren oder irgendwelche Jugendinitiativen von Freiwilligen auch aufgebaut werden, damit junge Menschen einfach auch eine Perspektive haben, was mit ihrem Leben anzufangen und in der Freizeit oder nach der Schule irgendwo anders hingehen zu können als ins Elternhaus. Das siebte Ziel ist gute Arbeit für alle. Ich glaube, das ist ja angesichts dessen, dass wir alle in diesem System leben, wo es ganz normal ist, dass man nach dem Schulabschluss oder in der Berufsausbildung dann eben ja ins Arbeitsleben einsteigt, ist das, denke ich, ganz verständlich, dass auch junge Menschen sich darüber Gedanken machen. Danach folgt auch ein recht schulisches Thema, gutes Lernen. Ich glaube, da müssen wir auch nicht allzu viel zu sagen, dass die Ausstattung von Schulen natürlich auch extrem wichtig ist, um gut lernen zu können und ganz viele andere Faktoren, die damit reinspielen. Danach kommt Räume und Beteiligung für alle. Das geht in eine ähnliche Richtung wie eine inklusive Gesellschaft schaffen. Danach gibt es noch ein nachhaltiges und grünes Europa in Anbetracht des Klimawandels und der Notwendigkeit, die einfach in der Politik besteht, da viele Reformen und so in Gang zu bringen in den nächsten Jahren, damit wir das irgendwie noch rumreißen können, ist natürlich ein Thema, was vor allem junge Menschen sehr in ihrem Alltag begleitet, wenn wir einfach mal eben auf Organisationen wie Fridays for Future oder so gucken. Und nun kommen wir auch schon zum 11. und letzten Ziel, das heißt Jugendorganisationen und Jugendprogramme. Das hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen mit dem ländlichen Raum. Also es ist natürlich total wichtig, dass es Organisationen gibt und Programme, die vor allem junge Menschen ansprechen, wo sie eben ihre Stimme erheben können. Und dieser ganze Jugenddialog spielt natürlich auch da eine sehr, sehr große Rolle. Dazu muss man allerdings sagen, dass diese Ziele nicht rechtlich bindend sind. Also das sind so gute Vorstellungen und Ideen, aber ja, das Ganze ist nicht ja rechtlich fixiert.
Die Ziele bilden außerdem den inhaltlichen Rahmen der EU-Jugenddialoge und sprechen Themen an, die junge Menschen in Europa so bewegen und was sie sich von der Politik wünschen oder erwarten. Dabei geht es offensichtlich nicht nur um Bildung und Beteiligung, sondern natürlich auch um die Themen Nachhaltigkeit, psychische Gesundheit und Gleichberechtigung aller Geschlechter.
Du hast gerade von den EU-Jugenddialogen gesprochen. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Also hier bei uns in Deutschland gibt es den sogenannten Jugenddialog, wo junge Menschen mit Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung sprechen können, um ihre Forderungen rüberzubringen. Das Ganze ist in sogenannten Zyklen aufgebaut. Das heißt, immer für 18 Monate steht ein spezielles Thema im Mittelpunkt. Diese Dialoge gibt es auch in allen anderen EU-Ländern, um eben gemeinsam Lösungen für die bevorstehenden Probleme zu finden und neue Ideen zu entwickeln. Es finden dann auch in regelmäßigen Abständen EU-Jugendkonferenzen statt, bei denen dann EU-JugendvertreterInnen und politisch Verantwortliche zusammenkommen und auf Augenhöhe diskutieren können. Dann können die Verantwortlichen, wie es auch auf der Website des Jugenddialogs so schön steht, die diskutierten Forderungen mitnehmen und in ihren Entscheidungen berücksichtigen.
Um das Ganze vielleicht mal auch so ein bisschen in so ein, ja, Realitätsverhältnis zu setzen, wie wichtig so eine direkte Leitung zur Politik und zu Verantwortlichen sein kann. Das Durchschnittsalter der Mitglieder im EU-Parlament liegt bei knapp 50 Jahren. Und das ist über dem Durchschnittsalter der Bevölkerung in den beiden ältesten EU-Staaten Deutschland und Italien. Also ist schon mal irgendwie krass, dass das gar nicht mal die ältesten Staaten wirklich repräsentiert. Und dieses Durchschnittsalter liegt zusätzlich auch 14 Jahre über dem Gesamt-EU-Altersdurchschnitt. Es gibt von den 705 Abgeordneten, die aktuell noch im EU-Parlament sitzen, im Sommer wird sich das ja nochmal ändern, nur wenige Abgeordnete, die unter 40 Jahre alt sind. Und im Altersbereich von 21 bis 30 gibt es gerade mal 12 Mitglieder des Europäischen Parlaments, die da drunter fallen. Vom 1. Juli 2023 bis Ende Dezember diesen Jahres läuft der 10. Zyklus von diesem ganzen Jugenddialog unter dem Motto »Wir brauchen euch«. Das EU bei euch ist dabei hervorgehoben. Innerhalb solch eines Zykluses oder halt eines Zeitrahmens sollen dann die europäischen Jugendziele, also konkrete Vorstellungen oder Vorhaben eben ja realisiert werden. Aktuell, wie ich ja gerade bei den Zielen auch schon kurz angesprochen habe, ist das ja Ziel Nummer 3 an der Reihe, inklusive Gesellschaften. Und wichtig zu wissen ist da noch, dass diese Zyklen auch immer an die sogenannte Trio-Ratspräsidentschaft geknüpft sind. Ein neues und schwieriges Wort, das ich auch erst in den letzten Wochen hier bei meinem Praktikum kennengelernt habe. Ich würde einmal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat. Was ist eine Trioritätspräsidentschaft? Da muss man sich konzentrieren, wenn man das ausspricht. Bei dieser Präsidentschaft übernehmen in einem Zeitraum auch von 1,5 Jahren, wie bei dem Jugenddialog, 3 EU-Länder nacheinander den Vorsitz im Rat der Europäischen Union, auch Ministerinnenrat genannt. Also einem der großen EU-Organe. Dabei gibt es für diese gesamte Spanne von 1,5 Jahren ein oder mehrere übergeordnete Themenschwerpunkte und es gibt abgestimmte Ziele, die die Länder, die halt nacheinander dran sind, gemeinsam verfolgen. Jedes Land, was an der Reihe ist, kann dann aber auch eigene Schwerpunkte nochmal setzen, die es ja extra bearbeiten möchte. Gerade ist übrigens Belgien an der Reihe, nachdem es Spanien abgelöst hat und danach soll noch Ungarn folgen. Da gibt's aber mittlerweile, vielleicht habt ihr das mitbekommen, auch so ein paar kritische Stimmen, die das Ansbach-Ungarn das übernehmen sollte, aber das ist ein ganz anderes Thema, das nur kurz am Rande.
Das zum Thema Jugenddialoge. Neben all diesen Aktionen hatte die EU auch noch eine andere Aktion durchgeführt, und zwar wurde das Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend festgelegt. Denn seit 1988 wird durch die Kommission so gut wie jedes Jahr unter ein bestimmtes Motto oder Thema gesetzt, um dieses dann inhaltlich mehr in den Fokus zu rücken. Und 2022 war das eben die Jugend. Währenddessen fanden ungefähr 13.000 Aktivitäten in 67 Ländern, also auch außerhalb der EU, statt. Das Ganze sollte nach den Jahren der Corona-Pandemie, von der eben vor allem Schülerinnen und junge Menschen im Rahmen der Schule oder ähnliches sehr betroffen waren, junge Menschen mehr in den Fokus rücken. Die Jugendlichen und auch junge Erwachsene sollten motiviert werden, sich über die Zukunft ihrer Generation und auch generell Europas Gedanken zu machen und sich zu beteiligen.
Ich bin ehrlich, ich hatte bis vor meinem Praktikum hier noch nichts von diesen europäischen Jahren gehört, aber wir haben gerade so eine Plakatausstellung dazu und da, ja, haben wir beim Auf- und Abhängen uns auch die ganzen Texte mal durchgelesen. Das ist wirklich schon sehr spannend, was es da so für europäische Jahre gab. Weil man eben, ja, wie du gerade schon meintest, diese ganzen Veranstaltungen und Aktionen einfach hat, die in dem Jahr dann dementsprechend stattfinden. Und ich finde das total schade, dass man davon so wenig mitbekommt, oder ich zumindest in meinem Leben so wenig davon mitbekommen habe bis jetzt. Weil ich finde, es macht es irgendwie viel, viel greifbarer, wenn man so ein konkretes Thema hat, das so ein ganzes Jahr irgendwie einrahmt. Und vielleicht können wir hierdurch einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass das mehr Leute auch einfach wissen, dass das existiert und sich vielleicht dann auch informieren können, ja, welche Aktionen es in der eigenen Region so gibt. Was vielleicht in dem ganzen Kontext noch interessant sein könnte, wenn wir hier schon so viel über Jugendbeteiligung und Politik für und von jungen Menschen geredet haben, bleibt es nicht aus, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass für die kommende Europawahl am 9. Juni 2024 das Wahlalter in Deutschland von 18 auf 16 Jahre gesenkt wurde. Das ist, ich glaube, bis auf Deutschland in einem oder zwei anderen Ländern nur der Fall und in allen anderen Mitgliedsländern liegt das ganze Wahlalter immer noch bei 18. Bei der letzten Wahl 2017 war das eben hier auch noch nicht der Fall. Ich durfte damals tatsächlich schon wählen. Ich glaube, du noch nicht.
Nee.
Und ich fand das total cool, das erste Mal bei so einer EU-Wahl dabei zu sein, weil es ja doch auch irgendwie nochmal ein bisschen anders aufgebaut ist als halt eine Kommunalwahl oder die Bundestagswahl. Und vielleicht betrifft das ja den einen oder anderen von euch oder ihr kennt jemanden, jüngere Geschwister, Freunde, was auch immer, wo die Person gar nicht weiß, dass sie dieses Jahr, ähnlich wie bei den Kommunalwahlen, halt schon mit 16 wählen gehen darf. Und davon sollte man auf jeden Fall Gebrauch machen, denn wenn junge Menschen nicht zur Wahl gehen, wer soll dann die Politik für junge Menschen machen, wenn die Leute gar nicht gewählt werden können?
Deswegen noch einmal auch die Werbung von mir und von uns beiden. Schreibt euch den 9. Juni 2024 in den Kalender, geht zur Europawahl, nutzt eure Stimme. Jung und alt sind gefragt und ja, das war's dann mit diesem Thema.
Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Jugendstrategie der EU und die ganzen Sachen, die hier so passieren, bei dem Thema näher bringen. Ansonsten lasst uns gerne wissen, wenn ihr selbst noch irgendwelche Wünsche habt an Themen. Abonniert den Podcast gerne auf Spotify oder wo ihr ihn sonst hört und teilt ihn mit euren Freunden und eurer Familie. Und ansonsten sind wir auch natürlich online zu finden. Einmal auf der Internetseite vom EEZ Rostock. Wir sind auf Facebook, auf X, auf Instagram und auch auf YouTube, wo man auch immer mal wieder coole Livestreams und Videos von uns findet.
Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als euch noch eine schöne Woche zu wünschen und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.